Liebe Bibelgemeinde in Sehnde, hier ist Ralf Steinhardt. Ich grüße euch ganz herzlich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte mich kurz vorstellen, weil ihr kennt mich noch nicht. Mein Name ist Ralf Steinhardt. Ich bin in Solingen geboren, in Wuppertal groß geworden, in einer Missionarsfamilie. Ich bin später Lokführer geworden und habe dann auch Bibelschule gemacht im Wiedenest und bin seit 12, 13 Jahren als Evangelist unterwegs in Deutschland und bin verheiratet. Ich habe 3 Kinder und wir wohnen in Olpe im Sauerland zwischen Siegen und Hagen, grob geschätzt, genau. Ja, ich freue mich, dass ich zu euch sprechen darf, dass ich euch diese Kurzpredigt oder Andacht, wie auch immer, weitergeben darf. Und ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Ich habe gerade in diesen Tagen eine Anfrage bekommen, beziehungsweise wurde mir ein Geschäft angeboten. Und ich habe sehr schnell gemerkt, auch mit meiner Frau, dass das, was mir da angeboten worden ist, dass das nach Betrug roch. Und es scheint auch so zu sein, dass es so ist. Wir haben einen Scheck bekommen, aus Großbritannien geschickt, über einen größeren Betrag. Und wir schätzen, dass er nicht gedeckt ist. Wir kennen ein paar Leute in Großbritannien, aber von denen scheint das auch nicht zu sein. Ein Mann hatte sich gemeldet und wollte etwas von mir haben. Und jetzt hat er diesen größeren Scheck geschickt. Und wir sind uns zu 99,9% sicher, dass es ein großer Betrugsversuch ist, um an unser Geld zu bekommen, um an unser Geld zu kommen. Wie furchtbar ist das? Ja, wie viele Menschen werden betrogen? Auch in meinem Freundeskreis ist das schon Leuten passiert. Ein Freund von mir aus Heilbronn wollte ein Moped kaufen, einen Roller, und da hat er ein gutes Angebot gefunden im Ausland. Ihm sollte der dann zugeschickt werden und er sollte dann vorher eine kleine oder eine gewisse Summe, glaube ich, vorstrecken. Das hat er dann auch getan und das Geld nie wieder gesehen und auch die Leute haben sich dann auch nie wieder gemeldet. Wie ärgerlich ist das, wenn man 1.000, 1.500 Euro verliert vom Geld, was man sich unter Umständen sehr, sehr hart erarbeitet hat. Das ist ja brutal und ja, es gibt leider viele Ganoven. Man muss einfach sehr wachsam sein. Es gibt ja auch diesen Enkeltrick, wo dann gerade jemand alte Menschen anruft und behauptet, er wäre der Enkelsohn oder Enkeltochter und dann sagt, er braucht schnell Geld und viele fallen leider darauf rein. Selbst wenn 90% nicht darauf fallen, die 10%, die darauf reinfallen, für die ist das dann wirklich furchtbar. Und man kann das immer wieder hören, sehen, auch im Fernsehen und auch im Internet davon lesen, wie viele Leute einen betrügen. Wenn das passiert, ist das wirklich Unglück, was über einen herkommt. Vielleicht auch Ungeschicklichkeit, aber vielleicht auch einfach naiver Glauben, ja, weil man eigentlich Menschen was Gutes tun will oder weil man an das Geschäft glaubt oder weil man einfach nur gierig wird, weil man merkt, man könnte hier ein gutes Geschäft machen und am Ende hat man dann aber einen größeren Schaden und das kann einen wirklich auch in eine Verzweiflung führen. Ein Bekannter von meinen Eltern, den wurde mit sehr guten gefälschten Papieren deutlich gemacht, er hätte ein größeres Erbe in Großbritannien geerbt und sie sollten jetzt 30.000 Euro im Voraus da irgendwie bezahlen für die Gerichtskosten und alles Mögliche. Sie haben das tatsächlich gemacht. Und natürlich war das ein Betrug und haben nie wieder was von dem Geld erlebt, mussten dann sogar ihr eigenes Haus verkaufen, weil sie das nicht finanzieren konnten. Und das war wirklich eine Tragödie. Ich möchte uns einen Menschen vorstellen in der Bibel, über den nicht viel berichtet wird. Ich habe nochmal nachgeschaut, über den wird wirklich nicht viel berichtet, aber ich glaube, an so ein paar Punkten von ihm können wir lernen. Und vor ein paar Jahren ist darüber auch ein Buch geschrieben worden und das war ein ziemlicher Hype, dass man dieses Gebet dieses Mannes auch widerspricht. Wovon rede ich? Ich rede von dem Gebet des Jabes. Und da steigen wir ein in 1. Chronik, Kapitel 4. Wenn du deine Bibel zur Hand hast, lies doch ruhig mit. Altes Testament, 1. Chronik, Kapitel 4. Bei mir ist das die Seite 473. Weiß nicht, ob dir das hilft. Auf jeden Fall 1. Chronik, Kapitel 4. Und ich lese mal ab Vers 5. Und im Zusammenhang geht es hier darum, dass die Nachkommen Davids, also die Stämme, die Nachkommen Davids, dass die Stämme aufgelistet werden und im Prinzip eine Ahnenfolge hier vorgestellt wird, wer von wem gezeugt worden ist und so weiter und wie die Familien weiter gewachsen und sich vermehrt haben. Und das ist für Juden ganz besonders wichtig. Für uns vielleicht nicht ganz so doll, aber für Juden ist das unglaublich wichtig. Wenn man Bibel liest und ich habe auch schon die Bibel von vorne bis hinten durchgelesen, wenn man an diese Kapitel kommt, dann fällt es einem schwer, also mir ist es auf jeden Fall schwer gefallen, da einfach weiterzulesen, weil es einfach sehr, sehr mühsam ist. Aber wie gesagt, diese Anfolge ist für Juden sehr wichtig, weil sie einfach wissen wollen, wo sie herkommen, was ihre Identität ausmacht und welche Blutlinie sie haben. Und dann lesen wir in 1. Chronik Kapitel 4, ich lese mal ab Vers 5, dass wir da so hineinkommen. Und Aschur, der Vater Tekoas, hatte zwei Frauen, Hela und Nara. Meistens geht das schief, wenn man mehrere Frauen hat im Alten Testament. Dann heißt es in Vers 6, und Nara gebar ihm Ahusam und Hefa und Temni und Ahashtari, das sind die Söhne der Nara. Und die Söhne der Hela, Zeret, Jisha und Ednan. Also mir fällt es schon schwer, die Namen überhaupt auszusprechen, dir geht es vielleicht auch so. Und dann heißt es in Vers 8, und Kos zeugte Anub und Zobeba und die Sippen Ahareels des Sohnes Haruns. Und so geht es eigentlich immer weiter. Und dann kommt auf einmal hier zwei Verse, die es in sich haben, die eigentlich hier gar nicht reinpassen. Eigentlich müsste es ja jetzt so weitergehen. Und dann heißt es dann in 1. Chronik 4, ab Vers 9, und Jabes war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabes. Und jetzt kommt es, denn sie sagte, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Vers 10, und Jabes rief den Gott Israels an und sagte, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und deine Hand mit mir sei und du das Übel von mir fernhieltest, dass kein Schmerz mich treffe. Und dann kommt ein sehr interessanter und entscheidender Satz, und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Ich bete noch mal kurz für uns. Herr Jesus Christus, danke, dass du durch dein Wort zu uns redest. Danke, dass dein Wort lebendig ist und nicht leer zurückkommt. Und wir beten, dass du durch diese Verse zu uns reden kannst. Danke, dass du das tun wirst. Amen. Zuallererst in Vers 9 ist es interessant, dass hier berichtet wird, dass Jabes angesehener als seine Brüder war. Wahrscheinlich, weil er sich eng an den Gott Israels hielt und weil er ihn segnete. Seine Geburt scheint ja wirklich sehr, sehr schwierig gewesen zu sein. Hier heißt es, dass seine Mutter ihm den Namen Jabes gibt, weil sie sagt, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Ich kann leider kein Hebräisch, aber ich gehe davon aus, dass Jabes dann heißt, mit Schmerzen habe ich dich geboren oder Schmerz. Und jede Frau, die ein Kind ausgetragen hat und auch geboren hat, auf natürliche Art und Weise, weiß ganz genau, dass eine Geburt sehr, sehr schmerzlich ist. Und vor nicht allzu langer Zeit, noch vor 80 oder 100 Jahren, sind auch in Europa viele, viele Frauen bei der Geburt gestorben. Entweder das Kind oder die Mutter oder beide. Eine Geburt ist immer eine Sache zwischen Leben und Tod. Und leider ist das auch die Konsequenz nach dem Sündenfall, dass ja die Frau Schmerzen haben wird bei der Geburt. Das wird explizit gesagt. und dass der Mann sehr viel schwitzen wird und Anstrengung haben wird bei der Arbeit. Jede Frau hat bei einer Geburt große, unfassbare Schmerzen. Aber wenn das Baby dann auf dem Arm liegt, dann ist das Glück so übermächtig und die Erleichterung so groß, dass viele Frauen diese Schmerzen wieder vergessen können. Diese Mutter konnte die Schmerzen nicht vergessen. Wahrscheinlich, das ist jetzt spekulativ, aber ich glaube, dass es eine sehr schwierige Geburt war, dass sie überaus viele Schmerzen hatte. Sie hat ja noch mehr Kinder auch geboren. Und wahrscheinlich, vielleicht war er auch nicht der erste, sondern schon einer der folgenden, wo dann eigentlich die Geburt leichter verläuft. Aber dieser Junge hat ihr ganz große Schmerzen bereitet. Und es kann gut sein, dass es auf der Kippe war, ob sie diese Geburt überhaupt überlebt. Und als sie ihn dann anschaut und sieht, dann sagt sie, du sollst jetzt Schmerz heißen. Ja, Jabez. Ja, den ich mit Schmerzen geboren hatte. Das ist ja ein nicht ganz einfacher Anfang für so ein Baby. Vor allen Dingen, wenn so ein Name, den jeder Mensch versteht, was er dann auch heißt, gerufen wird. Ja, in der Nachbarschaft, in der Familie. Schmerz, komm mal her. Oder Schmerz, geh da mal hin oder hol mir dies oder jenes. Also dieser Name verheißt ja nichts Gutes, wenn man ihn ausruft. Und assoziiert auch nichts Positives. Sein Name erinnerte ihn fortan. Ja, mit dir hat es sehr schwer und mühsam begonnen. Ja, dein Lebensanfang war wirklich sehr schwer und es hat mich fast alles gekostet. Ja, wie auch immer, er hat diesen Namen bekommen. Und trotz seines Namens war er angesehener als seine Brüder, heißt es, die wahrscheinlich hoffnungsvollere Namen hatten als er. Davon kann man schon ausgehen, weil das hier so explizit erwähnt wird. Die hatten sicherlich bessere Namen als Schmerz und trotzdem war Jabez angesehener als seine Brüder. Woran lag das? Ich denke, einige Antworten hier finden wir im Vers 10. Das, was ich daraus lesen kann und auch interpretiere, ist, er war gesegnet. Und ich glaube, alle konnten das sehen. Warum? Weil er sich an den Gott Israels hielt und auch zu ihm rief. Und er hat sogar Ansprüche gehabt an diesen Gott. Er war sogar, eigentlich könnte man auch sagen, unverschämt. Er hat Wünsche geäußert und die wirklich ernst gemeint. Und das Erstaunliche ist, dass Gott sein Gebet ernst genommen hat und erhört hat. Ja, Jabez rief den Gott Israels an. Er rief nicht irgendjemand anders an. Er hatte keinen anderen Gott, an den er sich wandte, sondern er rief den Gott Israels an. Und wenn man jemand anruft, dann geht man davon aus, dass es ihn wirklich gibt und dann glaubt man auch an diese Person. Und das hat Jabez getan. Er war ein tiefgläubiger Mann. Er wandte sich in allen Situationen anscheinend an Gott, an den Gott Israels. Und er hat so ein paar Wünsche, die er dann äußert. Erstens, er möchte gesegnet werden. Segen im Alten Testament hatte viel damit zu tun, dass man fruchtbar war, dass man gesunde Kinder bekommen hat, dass die Ernte reichlich war, nicht verbrannt ist, nicht verdorrt ist durch zu wenig Wasser, dass die Ehe glücklich war, aber vor allen Dingen, dass man fruchtbar war. Das war ein großes Zeichen von Segen, auch dass man genug Güter hatte, dass man nicht hungern musste. Und zum Zweiten bittet er Gott, dass er sein Gebiet erweitert. Dass er sein Gebiet erweitert. Das kann natürlich Verschiedenes bedeuten. Es kann bedeuten, dass das Gebiet sich durch die Kinder erweitert, sein Einflussgebiet. Es kann aber auch bedeuten, dass vielleicht das Land, was ihm zugeteilt war, dass er sich wünscht, dass er mehr Land bekommt. Ja, dass er mehr, dadurch auch mehr Tiere halten kann und dadurch vielleicht auch wohlhabender wird. Und drittens, dass deine Hand bei mir ist, ja, dass Gott seine Hand über ihn hält, dass Gott selber bei ihm ist und seine Hand über ihn hält, das wünscht er sich von Gott. Und als viertes, dass kein Übel ihn bekümmern soll. Dass kein Übel ihn bekümmern soll. Oder dass Gott das Übel von ihm fernhält. Und interessant ist, dass es dann heißt, und Gott ließ kommen, worum er bat. Ja? Oder hier in der Elberfelder Übersetzung, und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Gott erhörte sein Gebet. Alle Menschen wünschen sich, dass sie in ihrem Leben nicht viel Übel erleben, dass sie nicht viele schlimme Momente erleben. Und es gibt ja verschiedene Bibelverse, die darauf auch hinweisen, dass in dem Psalm zum Beispiel, dass 1000 neben mir fallen und 10.000 da noch, aber über mich wird Gott seine Hand halten. Und tatsächlich tut das Gott auch oft, auch durch Engel, dass er uns beschützt. Wie viele Autounfälle haben wir nicht erlebt, weil Gott uns beschützt hat? Vielleicht vor eigenen Fehlern, aber besonders auch vor Fehlern von anderen. Und wie oft haben wir das schon erlebt in unserem Bekannten- und Freundeskreis, dass wir für Menschen gebetet haben und Gott tatsächlich gehört hat, geheilt hat von Krebs, von schlimmen Krankheiten, von Depressionen, von dies und jenes. Und wir können uns darüber nur freuen. Leider ist es aber auch eine Tatsache, dass Gott nicht alle Gebete erhört. Er beantwortet alle Gebete, aber er erhört nicht alle. Und das macht auch uns Christen manchmal wirklich sehr zu schaffen, wo wir auch an unsere Grenzen kommen, wo wir auch Gott nicht verstehen, warum er dies oder jenes zulässt. Wir denken an Hiob, wir denken an Josef im Alten Testament. Und ich finde das interessant, also zu Jabes finde ich auch, passt eigentlich Josef sehr, sehr gut, weil die Menschen um ihn herum, besonders seine Brüder, hatten ja wirklich was gegen ihn, weil er arrogant war, weil er stolz war, weil er der Lieblingssohn seines Vaters war. Und deswegen hat man ihn letztendlich, wollte man ihn eigentlich umbringen, aber die anderen Brüder haben gesagt nein. Und dann hat man ihn verkauft nach Ägypten. Und die Menschen, auch wenn er von Gott gesegnet wurde und Dinge wirklich hervorragend tat, alles, was er eigentlich angefasst hat, ist Gold geworden. Und trotzdem haben die Menschen es immer wieder böse mit ihm gemeint. Die Brüder wollten ihn töten, dann verkaufen, das haben sie dann auch gemacht. Da, wo er gewohnt oder gelebt hat, hat er Menschen gedient. Dann wollte die Frau eines hochrangigen Beamten des Pharaos, wollte ihn verführen und hat ihn nicht verführen können, weil er weggerannt ist, sexuell verführen. Und weil er weggerannt ist, hat sie dann Lügen über ihn verbreitet und kam deswegen ins Gefängnis. Aber trotzdem hat Josef auch immer wieder Gottes Hilfe erlebt, immer wieder. Und ich könnte, wenn ich diesen Bericht in der Bibel über Josef lese, diese Geschichte, diese wahre Geschichte, dann gibt es Momente, wo ich immer wieder heulen könnte, weil es menschlich so eine Tragödie ist. Und trotzdem segnet ihn Gott dermaßen, dass alles, was er tut, gelingt und dass er letztendlich sogar zum Vize-Pharao wird. Und der Pharao war in der ägyptischen Kultur gleichbedeutend mit Gott. Also Gott hat ihm sehr viel Einfluss gegeben und trotzdem hat auch Josef sein Gott, den Gott Israels, niemals vergessen. Und er hat selbst seine Brüder nicht vergessen und hat seinen Brüdern später sogar noch vergeben, obwohl sie es böse mit ihm gemeint haben. Aber durch diesen Josef und durch seine Geschichte wurde das Volk Israel in der Hungersnot gerettet, hat ein fantastisches Land in Ägypten bekommen, hat Josef Weisheit gegeben, um die Kornspeicher voll zu machen. Und dadurch hat das Volk Israel lange Zeit in Ägypten ein sehr gutes Leben führen können, bis sie dann versklavt worden sind. Das ist aber eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hat Gott auch durch dem, was Menschen Böses von ihm wollten, Gutes mit ihm gemacht. Vielleicht hast du das auch schon erlebt. Deine Arbeitskollegen vielleicht wollten es böse mit dir meinen oder haben dich gemobbt oder haben dich benachteiligt oder dein Chef hat dich benachteiligt oder deine Nachbarn meinen es vielleicht böse mit dir. Meine Frage ist, kannst du nicht nur menschlich handeln, also Rache üben oder Gemeinheiten wieder zurückgeben, sondern kannst du auch das tun, was Gott von dir will, übernatürlich handeln mit übernatürlicher Liebe, weil wir an einen übernatürlichen Gott glauben. Der sagt, wir sollen sogar unseren Nächsten lieben, wir sollen sogar unsere Feinde lieben und für die beten, die uns hassen und die uns verfluchen. Und jeder Mensch weiß, aus eigener Kraft kann ich das nicht tun. Aber wenn ich Gottes Kraft und seine Liebe durch mich fließen lasse und das bei anderen Menschen anwende, dann wird das einen Unterschied machen. Und dann ist das ein Wunder und die Menschen merken das, dass ich den Menschen mit Liebe und Freude und barmherzig begegnen kann, die es mit mir vielleicht böse meinten, die vielleicht was gegen mich haben. Und dann werden vielleicht aus Feinden sogar Freunde. Jabez, nochmal zurück auf Jabez, er betet darum und er bittet Gott, dass kein Übel über ihn kommt, dass kein Schmerz ihn treffe. Und das ist ja auch interessant, er heißt selber Schmerz oder ein Junge, den ich mit Schmerzen geboren habe. Und er bittet darum, dass gerade kein Schmerz ihn trifft, dass kein Übel ihn trifft. Und Gott erhört das Gebet des Jabez. Das ist eine unglaubliche Sache, dass der Herr Jesus aus einem Leben, was ganz schwierig angefangen hat, mit einem ganz schwierigen Namen, was eigentlich keine Zukunft groß hat, so einen jungen Mann, der so einen schlimmen Namen hat, dass der Zukunft und Hoffnung bekommt. Und nicht nur das, dass er überreich in seinem Leben gesegnet wird. Was können wir persönlich davon lernen? Ich glaube, erstens, es ist wichtig, egal welche Situation, in welcher Situation wir uns befinden, dass wir uns an den Gott Israels wenden, der Vater des Herrn Jesus Christus. Er ist der, der uns wirklich helfen kann und durch Jesus Christus dürfen wir sofort zum Vater beten und reden. Zweitens ist es wichtig, dass wir seine Kinder werden, dass wir ihm unser Leben anvertrauen, dass wir uns einmal richtig in unserem Leben bekehrt haben. Und Bekehrung heißt nichts anderes als eine ganz radikale Hinwendung zu Jesus Christus, zum Kreuz. Dass wir das annehmen, was Jesus Christus für mich getan hat. Dabei geht es nicht in erster Linie um Leistung zu erbringen oder gute Taten zu tun, sondern es geht darum, so zu kommen, wie wir sind. Und zu Jesus Christus zu kommen und ihn zu bitten, dass er der Herr unseres Lebens wird, dass er in unser Leben Einzug hält, dass er hineinkommt in unser Leben und dass wir ihm unser Leben, unsere Intelligenz, unsere Kraft, unser Geld übergeben. Ja, und dann dürfen wir auch Segen erleben, auch wenn Gott nicht alle unsere Gebete vielleicht so erhört, wie wir uns das wünschen. Aber wir dürfen gesegnet sein, dadurch, dass wir dann seine Kinder sind, dadurch, dass wir wissen, dass wir in den Himmel kommen, weil Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist, weil er stellvertretend alle Schuld, alle Sünde, den Fluch, die Schuld, die Scham, die Last alles auf sich genommen haben. Und dann dürfen wir ein gesegnetes Leben führen in der Gewissheit, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Wir dürfen auch darum beten, dass Gott unser Gebiet erweitert. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht erweitert er unser Gebiet in dem Sinne, dass wir mehr Nachbarn kennenlernen, dass wir mit mehr Nachbarn über Jesus reden. Vielleicht kann das auch bedeuten, dass wir einen Karrieresprung machen dürfen, ohne viel zu viel arbeiten zu müssen. Das kann alles Mögliche bedeuten, zum Beispiel auch, dass Gott uns in eine Position in die Gemeinde hineinstellt, wo er uns Verantwortung überträgt. Ja, oder dass er uns Kinder gibt, viele Kinder gibt. Eine dritte Sache, die Jabez ja auch Gott bittet, ist, dass seine Hand über ihm ist. Und darum dürfen wir Gott auch bitten, dass er seine Hand über uns hält, dass er unsere Kinder, unsere Eltern, unsere Freunde beschützt, dass nichts passiert, was Gott nicht zulässt. Und das passiert auch nicht, ja. Und wir dürfen Gott auch darum bitten, dass kein Übel uns bekümmert, dass kein Schmerz und Übel über uns kommt. Das dürfen wir. Und trotzdem wissen wir, selbst wenn das hier und da passiert, dass Gott uns helfen wird, dieses Übel und diesen Schmerzen auszuhalten. Und auch mit diesem Schmerz dürfen wir zu ihm gehen, zu Gott, der uns hilft, auch diesen Schmerz zu überwinden und auszuhalten. Ich wünsche dir und auch mir, dass wir von dem Leben von Jabez lernen. Es gibt nur zwei Verse über diesen Jabez in der Bibel, aber ich glaube doch, dass wir einiges davon mitnehmen können. Also halte dich an den Gott Israels. Lass dich von ihm segnen. Bitte ihn, dass er dein Gebiet erweitert. Und egal wie das aussieht, bitte ihn, dass er dich leitet, dass er deinen Weg zeigt, in den du gehen sollst. Dass seine Hand über dir ist, dass er dich segnet, dass er dir hilft, dass er bei dir ist, egal in welchen Situationen. Und du darfst ihn auch darum bitten, dass kein Übel dich bekümmern muss und kein Schmerz dir begegnen muss. Ich möchte dich einladen, dir darüber auch in dieser kommenden Woche Gedanken zu machen, das nochmal nachzulesen in 1. Chronik 4, Vers 9 und 10. Und ich wünsche dir Gottes Segen bei den guten Gedanken, die du dann weiter über diesen Text und über diese Aussage über Jabez haben darfst. Gott segne dich und ich wünsche dir eine ganz gute Woche. Alles Gute. Tschüss.